Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem 28. Einstieg, weil alles, was ich heute sage, gefällt Peter nicht und du musst die Finger von dem Mikrofon lassen. Du weißt, das ist schon etwas älter und knarzt.
Ja, passt ja zu uns.
10-mal habe ich dir das, das stimmt auch wieder. Peter, wir machen heute mal so ein kleines Update für unsere geneigte Hörerschaft, weil, also wir haben ja ziemlich viele Fälle, die zum Abschluss gekommen sind, wo es ein Urteil gab, wo es Geld gab, Schmerzensgeld und so weiter. Aber wir hatten auch mal so einen Fall dabei, der war ja quasi noch in der Mache. Eine schwebende Geschichte. Da müssen wir kurz mal noch erzählen, welcher Fall das war.
Ja, das war die tödliche Verwechslung.
So, und da ging es nämlich um Robert. Robert, der eine Leukämieerkrankung überstanden hat, mit Chemotherapie behandelt wurde und dann danach als gesund galt. Und man hat ihm zur Chemotherapie, zur Begleitung ein Medikament verabreicht. Und da ist leider etwas sehr, sehr schief gegangen. Robert hat diese ganze Geschichte auch leider nicht überlebt. Peter, erzähl uns doch gerade nochmal, was bei dieser tödlichen Verwechslung passiert ist.
Ja, in kurzen Worten zusammengefasst, dann wurde ihm in einer weiteren Behandlung das Medikament Vindesin, nicht so wie es vorgeschrieben ist, intravenös verabreicht, sondern intrathekal. Und das war ein großer Fehler.
Intrathekal, ganz kurz nochmal, das ist
in den Rückenmarksraum.
So?
So frei übersetzt. Und da gehört es nicht hin. Da hat es sich verbreitet und dann entsprechenden Schaden eingerichtet.
Kann ich ganz kurz einhaken? Die haben, glaube ich, noch ganz viel gespült und versucht, aber es eigentlich, so haben wir es damals ausgedrückt, innerlich hat er sich dadurch vergiftet. Also man hat das aus seinem Körper nicht mehr rausbekommen.
Genau, die Prognose war, dass er unter erheblichen neurologischen Ausfällen zumindest leiden wird oder mit größerer Wahrscheinlichkeit dran verstirbt. Er ist letztendlich leider auch dran verstorben.
Und wir haben uns gefragt, wen man denn dann eigentlich zur Rechenschaft zieht. Hat das vielleicht jemand falsch angeordnet oder ist aus einem Schrank das falsche Medikament geholt worden? Normalerweise verklagt er doch dann, wenn das so ist, das komplette Krankenhaus.
Ja, wir verklagen den Krankenhausträger im Regelfall. Hier war es so, dass polizeiliche Ermittlungen noch angedauert haben. Der ermittelnde Polizeikommissar hat mich vor 2 Wochen etwa angerufen und mir mitgeteilt, dass das Verfahren abgeschlossen sei von den Ermittlungen und jetzt die Staatsanwaltschaft das übernommen hätte. Das Verfahren richtet sich jetzt nunmehr gegen eine Ärztin, die letztendlich das Medikament falsch verabreicht hat, und auch gegen eine Krankenschwester, die das Medikament, obwohl sie es nicht durfte, sie war nicht dafür zuständig und nicht autorisiert, der Ärztin gegeben hat. Und gegen die beiden richtet sich jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Und der weitere Ausgang bleibt abzuwarten. Wir werden aber darüber berichten zu gegebener Zeit.
Wann ist das so ungefähr? Also dauert das jetzt noch lange?
Das kann man nicht sagen, wie lange das dauert. Also die Gerichte versuchen natürlich, oder die Staatsanwaltschaften, das schnell zur Anklage zu bringen und die Gerichte dann möglichst schnell zu urteilen, damit der Zeitraum zwischen Tat und Strafe nicht zu groß ist, damit man noch weiß, dafür werde ich bestraft, dass das zeitnah ist. Das hat auch nochmal eine andere Wirkung, als wenn dann Jahre dazwischen liegen. Aber es wird sicherlich noch den einen oder anderen Monat dauern.
In unserem heutigen Fall geht es um Natalie. Das ist eine junge Frau, 26 Jahre alt, hat 2 kleine Töchter. Die ältere ist 7, das Nesthäkchen ist 6 Monate alt. Eigentlich möchten Natalie und ihr Mann Carsten noch ein drittes Baby. Aber die Angst vor einer erneuten Schwangerschaft ist zu groß. Nach einer Operation, bei der ein Fehler unterlaufen ist, traut sich Natalie das sich und ihrem Körper nicht mehr zu. Was ist passiert? Das erfahrt ihr heute in unserem Fall. Natalie ist Bundeswehrsoldatin. Das war schon immer ihr Traum. Sie eifert da ihrem Vater nach. Auch als sie ungeplant mit 18 schwanger wird, kann sie ihren Traum verwirklichen. Denn ihre Mutter kümmert sich um ihre kleine Tochter Nele. Ihre zweite Tochter kommt 7 Jahre später zur Welt und ist ein absolutes Wunschkind. Die Geburt verläuft problemlos. Aber Wochen nach der Geburt hat Natalie starke Unterleibsschmerzen. Bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin stellt diese den Verdacht auf Nierensteine. Natalie ist zuerst beruhigt, dass gynäkologisch alles in Ordnung ist, will die erste Diagnose ihrer Ärztin aber natürlich abklären und lässt sich ambulant in einem Klinikum untersuchen. In dieser Klinik wird die Diagnose bestätigt und man rät Natalie zu einer Operation. Besonders bei der rechten Niere sei sie dringend erforderlich. Natalie möchte aber erstmal ein wenig Bedenkzeit haben und sich dann wieder melden. Sie hat infolge Probleme beim Wasserlassen und entscheidet sich 4 Wochen später dann doch für den Eingriff in einer Urologie einer Bundeswehrklinik. Peter, lange Zeit war, und ich glaube, manche sind es auch immer noch, der Auffassung, Urologe ist ein reiner Männerarzt.
Dem ist nicht so. Es gibt natürlich Schnittmengen Gynäkologie, Urologie bei Frauen, die gibt es, aber es gibt spezielle Bereiche, da ist die Urologin, der Urologe, erster Ansprechpartner für die Frau. Frauen sollten bei Beschwerden der Blase oder der Harnwege erst einen Urologen aufsuchen. In der Urologie werden sowohl Harninkontinenz und Blasenentzündungen behandelt. Es gibt Blutuntersuchungen im Urin, Nierensteine ist eine Thematik, die der Urologe klärt. All das fällt in den Bereich der Urologie.
Nathalie kennt diese Besuche auch schon, nämlich seit ihrer Kindheit. Sie leidet immer wieder an Harnwegsinfektionen. Der behandelnde Urologe klärt sie über den Ablauf der Operation auf. Diesen Exkurs machen wir jetzt auch mal kurz. Also Nierensteine sind kleine Kristalle, die sich aufgrund einer hohen Konzentration bestimmter Stoffe im Urin bilden. Üblicherweise werden die Nierensteine mit dem Harn durch die Harnwege ausgeschieden, besonders wenn sie sehr klein sind. Komplizierter wird es allerdings bei größeren Steinen. Die verursachen nicht nur starke Schmerzen, sondern können den Harnleiter auch verletzen. Manchmal kann es passieren, dass ein Nierenstein wirklich so groß wird, dass er nicht mehr problemlos durch den Harnleiter passt. Und dieser Stein kann sich festsetzen, letztendlich zu einem Urinstau führen. Hier kann der Urin dann nicht mehr abfließen, was erhebliche Folgen nach sich ziehen kann. Nämlich Giftstoffe, die sich im Urin befinden, die können sich im Blut ansammeln. Und auch bakterielle Infekte können begünstigt werden, wobei die Bakterien im schlimmsten Fall bis ins Blut dringen können. Und eine solche sogenannte Urosepsis ist dann auch lebensgefährlich. Nur damit der Urin wieder abfließen kann, wird in vielen Fällen eine Harnleiterschiene eingesetzt. Auch bei einer operativen Entfernung von Nierenstein. Klingt alles erstmal nach Standard, so easy going. Was sollte da schiefgehen? Du wirst Fälle kennen, wo was schiefgehen kann, ne?
Ja, sogar sehr, sehr viele Fälle. Routine hat einmal den Vorteil, man hat die Operation sehr häufig gemacht. Es kommt täglich, vielleicht mehrfach täglich vor, dass man auf diese Art und Weise, wie man es kennt, operiert. Aber Routine kann auch dazu verleiten, dass man vielleicht in der einen oder anderen Situation etwas nachlässiger wird und dann kann es zu Problemen kommen. Also hat Vor- und Nachteile.
Bei Nathalie ist eine Operation in 2 Schritten geplant. Dabei wird ein langes Röhrchen aus Kunststoff in den Harnleiter eingeführt. Damit lässt sich das Hindernis umgehen, das möglicherweise den Harnleiter verstopft. Nathalie wird auch über die Risiken aufgeklärt. Da können zum Beispiel Blutungen entstehen, Infektionen oder auch Blase und Niere verletzt werden. Und im 2. Schritt wollen die Ärzte in einer offenen Schnittoperation Nieren- und Harnleitersteine entfernen. 1 Woche nach diesem Aufklärungsgespräch erscheint Nathalie zur geplanten OP, bei der die Harnleiterschiene auch erfolgreich gelegt wird. Nathalie wird noch am selben Tag entlassen. Die 2. OP, bei der die Nierensteine entfernt werden sollen, soll dann 1 Monat später folgen. Nathalie erscheint, ihr wird erklärt, dass man die Steine in der Niere entfernt und die Enge zwischen Nierenbecken und Harnleiter durch eine Bauchspielung aufheben wird. Auch hier wird sie über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Unter anderem ist darin auch aufgeführt, dass es während der OP zu der Entscheidung kommen kann, eine offene Operation durchzuführen. Warum diese Klausel?
Ja, die ist von besonderer Bedeutung und in diesem Fall auch von Wichtigkeit. Weil wenn man im Vorfeld darüber nicht aufgeklärt hat, müsste man die Operation an dieser Stelle beenden, warten, bis die Patientin wieder aufgewacht ist, sie erneut aufklären über die weitergehende Operation, hier in dem Fall eine offene Operation und dann eine 2. Operation durchführen. So hat man die Möglichkeit, sie in der Narkose zu belassen und die Operationsmethode zu wechseln und dann weiter zu operieren. Das hat einen großen Vorteil quasi für beide Seiten. Und darum ist das in dem Fall, wenn das absehbar ist, dass man die Operationsmethode, weil sich intraoperativ so ergibt, wechseln muss, dass man im Vorfeld schon darüber aufklärt, es kann sein, dass wir wechseln müssen zu der offenen Methode. Wir waren vorher vielleicht endoskopisch tätig und dann müssen wir doch den großen Bauchschnitt machen. Sind Sie damit einverstanden?
Also sowas muss eigentlich fast vor jeder Operation dann aufgeführt sein, weil es kann ja immer sein, da ist eine Blutung und man muss dann größer ran, um die zu stoppen. Also das muss ja eigentlich immer so sein, oder nicht?
Das ist bei vielen Operationen der Fall, aber das sollte man nicht zum Regelfall machen, weil Oftmals ist das für die Patienten wichtig, dass es in dem Fall bei einer bloßen Endoskopie bleibt und keine offene OP durchgeführt wird. Dann ist es schon auch sinnvoll, jemanden wieder aufwachen zu lassen und dann 3 Tage später vielleicht nach ordnungsgemäßer Aufklärung, und über die sich dann der Patient auch seine Gedanken machen konnte, ob er das möchte, wieder zu operieren.
Gut, also wirklich nur in dem Fall, wo es dann wirklich dramatisch auch wird. Da kannst du ja nicht jemanden erst noch wach machen, sondern dann muss man ja loslegen. Ne?
Das ist nochmal eine andere Konstellation, ja.
So, am nächsten Tag geht es für Nathalie dann in den OP. Und im OP-Bericht wird Folgendes vermerkt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Überraschenderweise konnte man keinen festen Nierenstein im Nierenbecken entdecken. Stattdessen wurde bei der Öffnung Steingries gefunden. Also dieser Nierengries besteht aus winzigen Kristallen, die sich in den Nieren bilden. Dieser wurde abgesaugt. Es wurde auch ordentlich gespült, wieder abgesaugt. Und anschließend der OP-Bereich vernäht. Soweit aus Juristensicht alles gut?
Wenn das alles so dokumentiert worden ist und auch durchgeführt worden ist, dann ist das insoweit aus juristischer Sicht in Ordnung.
Aus Sicht von Nathalie nicht ganz. Sie hat Nebenwirkungen nach der OP, Fieber von bis über 39 Grad und ihre Entzündungswerte sind erhöht. Das betest du ja immer gebetsmühlenartig runter, dass man immer, immer, immer auf diesen wichtigen Entzündungswert achten muss.
Der nennt sich CRP. C-reaktives Protein.
So war's.
Das ist ein wichtiger Entzündungsparameter. Es gibt natürlich viele andere. Die Erhöhung der weißen Blutkörperchen, der Leukozyten, ist auch ein weiterer. Und viele andere, die auch den Ärzten noch Aufschluss geben. Aber das sind so die zwei wichtigsten, CRP und Leukos, also Leukozyten.
Wenn das nicht ordentlich überwacht wird oder vielleicht auch fehl eingeschätzt wird, das sind dann ja auch wirklich wieder diese vielen Fälle, wo ihr juristisch manchmal ansetzen könnt.
Ja, weil die eine sehr große Aussagekraft haben und da ist ein häufiger juristischer Ansatz, ja.
Ja, diese Nebenwirkungen lassen sich bei Nathalie erklären. Der ausgetretene Steingries konnte nicht vollständig ausgespült und entfernt werden. Einiges ist bei ihr in den Bauchraum gelangt und dadurch kam es zu einer Sepsis. Nathalie bekommt jetzt Antibiotika. Nach ein paar Tagen ist soweit alles wieder gut, das Fieber ist weg. Die Entzündungswerte, ja, sie sind noch messbar, aber sie sind sehr gering und Nathalie kann nach Hause entlassen werden. Knapp 3 Wochen später erscheint Nathalie wieder im Bundeswehrkrankenhaus, um mit ihrem Arzt die Entfernung der Harnleiterschiene zu besprechen. Dazu wird eine Computertomographie gemacht und bei der entdeckt der Arzt ein Detail, das er Nathalie verschweigt. Und wir verraten das an dieser Stelle jetzt auch noch nicht, damit wir jetzt erstmal ganz bei Nathalie bleiben können. Nathalie erfährt lediglich, dass alles gut verlaufen sei. Man habe die Harnleiterschiene problemlos entfernt. Weil sie über Schmerzen im Bauch klagt, bekommt sie die vage Diagnose, es könne sich um eine Magenschleimhautreizung handeln. Erst einen Monat später, Nathalie hat immer noch Unterbauchschmerzen, erscheint sie zu einer weiteren ambulanten Untersuchung im Krankenhaus. Da teilt ihr der Arzt mit, dass sich im OP-Gebiet an ihrer rechten Niere eine Nadel befindet. Eine Nadel, die bei der Operation in ihrem Körper vergessen wurde. Diese Nadel ist klein, 1,9 cm lang, aber sie ist sehr spitz. Und man sagt ihr, dass es einfach zu riskant sei, diese Nadel zu entfernen. Nathalie ist verständlicherweise geschockt, das wärt ihr wahrscheinlich auch. Mit dieser Nachricht hatte sie auf gar keinen Fall gerechnet und ihr Leben ändert sich auch gravierend. Alle 6 Monate wird jetzt ein CT gemacht, um zu sehen, wo sich die Nadel befindet, ob sie wandert im Körper, ob sie da fest stecken bleibt. Erstmal macht ihr diese Strahlenbelastung Sorgen. Sie traut sich auch jetzt nicht mehr zu joggen. Das hat sie jeden Abend genossen, wie andere ihr Feierabendbier, sagt sie. Weil sie einfach Angst hat, wenn sie sich zu sehr bewegt, dass diese Nadel in ihrem Körper wandert. Bei den Untersuchungen sieht man, dass die Nadel tatsächlich im Unterbauch sich bewegt und wandert. Das ist auch der Grund, warum sie jetzt eine dritte Schwangerschaft ausschließt. Nathalie hat einfach viel zu viel Angst, dass diese Nadel in ihrem Körper zur Todesfalle für ihr ungeborenes Kind werden könnte. Was wir aber auch ganz deutlich sagen müssen, Peter, Nathalie leidet nach der Operation kaum noch an Schmerzen, also so weit geht es ihr gut. Trotzdem sucht sie dich ja auf. Ich habe natürlich auch die Aussage des Chirurgen gelesen, der sie operiert hat. Kommen wir mal ganz kurz auf diese Nadel, die ja zurückgeblieben ist. Also darin steht, dass bei dieser OP bei ihr 4 Nadeln verwendet wurden. Die haben, soweit ich das gesehen habe, auch alle einen unterschiedlichen Nähfaden, also eine andere Farbe, damit man das auch auseinanderhalten kann. Jetzt war eine drin geblieben bei nur 4 Nadeln. Das hätten ja vielleicht auch bei einer OP viel mehr sein können, 26 Nadeln. Das ist für mich jetzt ein bisschen wunderlich, wie man dann eine von gerade mal vieren vergessen kann. Und der Chirurg hat auch ausgesagt, dass das ein gutes Verfahren ist, das vorher und nachher zu zählen. Alles, was man da benutzt an Instrumenten und um Nadeln in diesem Fall, er hätte das aber nicht gemusst.
Das sieht der gerichtlich beauftragte Sachverständige anders. Selbst wenn der Arzt nicht originär dafür zuständig gewesen wäre, das Zählprotokoll zu fertigen und die Nadel nachzuzählen, so hätte zumindest, in diesem Fall war es eine Krankenschwester, kein Krankenpfleger, die vom Arzt entsprechend delegiert worden ist, die hätte es merken müssen, wenn von 4 Nadeln eine fehlt. Das ist ja nicht wie bei Bauchtüchern, wo vielleicht 30 zum Einsatz kommen, oder bei Tupfern, das ist ja noch eine überschaubare Zahl. Da hätte es insbesondere auffallen müssen. So der gerichtlich bestellte Sachverständige. Und letztendlich haftet der Arzt für das nicht ärztliche Personal, wenn er sowas entsprechend delegiert, und in dem Fall dann auch der Krankenhausträger für die Krankenschwester.
Wie seid ihr denn jetzt in diesem Fall vorgegangen?
Ja, wir haben wie regelmäßig zunächst versucht, eine außergerichtliche Einigung mit der Gegenseite zu erzielen. Darauf hat die sich aber nicht eingelassen, sodass wir wieder den Weg gehen mussten über das Gericht. Wir haben beim Landgericht eine Klage eingereicht, die dann entsprechend nach Einholung eines Sachverständigengutachtens auch positiv beschieden worden ist. Es wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 Euro zugesprochen. Mit diesem Betrag waren wir allerdings nicht einverstanden. Wir hatten uns 20.000 Euro vorgestellt. Darum sind wir in Berufung gegangen zum Oberlandesgericht. Aber auch die Gegenseite war in dem Fall damit nicht einverstanden. Sie wollten weiterhin eine Klageabweisung erreichen und sind daher auch in Berufung gegangen, in sogenannte Anschlussberufung. Dann hat das Oberlandesgericht entschieden und meinte, ja, das Schmerzensgeld von 13.000 Euro sei, weil ja keine akuten Beschwerden vorliegen würden, zu hoch bemessen, und hat das Schmerzensgeld um 3.000 Euro auf 10.000 Euro reduziert. Und dieses Urteil ist dann entsprechend rechtskräftig geworden.
Wir wollen ja nicht betuppen, aber wenn Nathalie jetzt gesagt hätte, ich habe immer noch große Schmerzen, jetzt mal ganz theoretisch.
Ja, dann hätte es durchaus sein können, weil es ist ja schwer zu verifizieren, ob dem tatsächlich so ist,
genau,
dass ein höherer Betrag zugesprochen worden wäre.
Zu sowas wollen wir natürlich nicht animieren.
Nein, man muss schon vor Gericht bei der Wahrheit bleiben und nicht versuchen, durch Falschaussagen, falsche Behauptungen einen Vorteil zu generieren.
Weißt du, ob Nathalie diese Nadel nach wie vor in ihrem Körper hat?
Der Sachverständige, der eingeschaltet worden war in dem Prozess, hat ihr geraten, eigentlich außerhalb des Sachverständigenauftrags, die Nadel zu entfernen, weil man doch nicht weiß, ob sie sich vielleicht doch mal von der Lage her verändert. Ob sie das dann letztendlich umgesetzt hat, das weiß ich nicht, weil der Fall endet bei uns ja dann mit Abschluss des gerichtlichen Verfahrens. Kann ich leider nichts zu sagen.
Ich frage das aber immer so gerne.
Ja, man kriegt in den seltensten Fällen dann später noch nach Jahren Feedback, ich habe jenes und dieses gemacht.
Manchmal, hättest du das ganz gerne oder wäre das dann irgendwann auch zu viel?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. In Einzelfällen würde ich schon gern wissen, weil der weitere Fortgang auch für mich ja interessant ist. Und man nimmt ja Anteil an den Schicksalen der Mandanten. Das ist mir doch schon wichtig. Aber in allen Fällen geht das nicht, weil da ist dann meine Festplatte auch limitiert und dann kann ich das nicht alles mehr aufnehmen.
Sind da auch mal Fälle dabei, wo du vielleicht hinterher mal nach Monaten mal anrufst, oder machst du das auch lieber nicht?
Das mache ich nicht, weil ich möchte schon, dass dann die Mandantin, der Mandant auf mich zukommen, wenn die darüber sprechen wollen, dann tun die das auch.
Wäre auch nicht so professionell wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Also ich bin da nicht so neugierig, dass ich dem hinterhergehe, nein.
Wir wünschen Nathalie auf jeden Fall alles Gute, wie ganz oft zum Ende unserer Fälle. Das war's heute mit Tatort Krankenhaus. Eine neue Folge für euch, wenn Ärzte Fehler machen. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt auf nächste Woche. Am Donnerstag, da gibt's eine neue. Und wir sind für heute raus. Macht's gut.
Und lasst uns sehr gerne ein Follow bei Instagram. Wir freuen uns über jeden Einzelnen.
Yes.
Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.